Ladies and gentlemen, this is Das Hobby, Germany's number one trading card show. And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis.
Meine Damen und Herren, es ist soweit. Markus, vorher war alles nur Spaß. Was wir bis jetzt in allen Folgen gemacht haben, war nett, war lustig. Aber heute zählt's, Markus, ich brauche dich heute. Bist du fit?
Ich bin sowas von fit, ich bin sowas von aufgeregt und ich freue mich extrem auf unseren heutigen Podcast.
Dann beruhig dich bitte. Also, wir haben ja jetzt schon diverse Leute hier interviewt und es gab zwei Faktoren, die gerade die 90er-Jungs halt alle immer genannt hatten. Das war die Einführung der Upper Deck Basketballkarten und das war die liebe Sendung Jump Run bei Sat.1. Und wir haben natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und die Legende einfach mal eingeladen. Und meine Damen und Herren, hier ist er, der wunderschöne, wunderbare Lou Richter.
Hallo, Schröder hier, bitte. Mahlzeit, schönen guten Tag. Ja, freue mich sehr. Legende, ist das eine Beleidigung eigentlich schon? Weil man ist ja dann doch sehr alt eigentlich. Ne? Als Legende musst du ja praktisch schon mal in den Sarg reingeguckt haben.
Du hast dir Tag der Legenden mit ausgedacht, Lou.
Das stimmt. Aber die waren ja auch schon alle ganz schön
gespielt. Okay, dann nehme ich die Beleidigung zurück. Wir haben Lou Richter hier zu Gast.
Ja, freue mich sehr. Finde ich sehr lustig. Also danke für die Einladung. Ihr macht einen lustigen Podcast und ihr habt ein bizarres Hobby. Ihr sammelt Karten. Toll.
Ja, das ist leider so.
Nee, das ist doch gut. Muss der Tag ja rumgehen.
So ist es doch. So ist es doch. Wir haben ja alle keinen richtigen Beruf, außer Markus.
Markus ist noch Trainer bei Eintracht Frankfurt. Ne?
Ja, so weit hat es nicht gelangt, auch nicht zum Spieler. Aber ich halte mich eher bedeckt im Hintergrund. Bei der.
Sehr gut.
Das ist vernünftig. Lou, tatsächlich, wir haben es ja gerade kurz im Vorgespräch schon gesagt. Wir haben mit echt ein paar hier richtig namhaften und auch Leuten mit richtig vernünftigen Sammlungen zu tun, also die auch international bekannt sind. Und Jump Run ist wirklich ein verbindendes Element. Und wenn wir gefragt haben, Mensch, wen sollen wir denn auch nochmal einladen, da fiel dein Name wirklich öfter als der von Michael Jordan. Ich sag's ganz offen.
Das ist auch ganz schön, weil ich bin weitaus nüchterner als Michael Jordan.
So nämlich. Wie bist du denn damals bei Jump Run gelandet? Kannst du das uns ganz kurz mal zusammenfassen?
Ja, ich habe bei Sat.1 gearbeitet damals, habe unterschiedliche Formate moderiert, vom Frühstücksfernsehen bis zu so abendlichen Sportzusammenfassungen in den Nachrichten. Und irgendwann 1993 waren der Sportkamerad Reinhold Beckmann und eine kleine Delegation von Sat.1 in den USA, um sich auf die Weltmeisterschaft 94, Fußball wohlgemerkt, vorzubereiten. Da trug es sich zu, dass sie die Finalserie zwischen den Phoenix Suns, Charles Barkley, und den Chicago Bulls, Michael Jordan, Pippen und so weiter, live gesehen haben und da auch gerade das absolute Highlight-Spiel, das in die dreimalige Verlängerung ging und bis heute eins der grandiosesten Basketballspiele aller Zeiten war. Dadurch waren diese Basketball-Deppen auf einmal angefixt und haben gesagt, Mann, das ist ja toll und hier geht's ja ab. Und dieser Michael Jordan, man hatte das natürlich auf dem Zettel durch Barcelona, das Dream Team, man hatte es auf dem Zettel durch die Europameisterschaft damals der deutschen Nationalmannschaft, Pesic und so weiter. Und dann waren die so ein bisschen angefixt auf einmal und haben dann nachgefragt bei der NBA, was würde das denn kosten, wenn wir das zeigen wollen? Mhm. Und dann haben die aus der NBA gesagt, wer seid ihr denn? Sat.1, aha, ja, ihr seid einer von den größeren Sendern, das kostet so und so viel. Und da haben die bei Sat.1 gesagt, haha, wunderbar, das machen wir. Und so kam es dann, dass Sat.1 also für 2 Jahre einen Vertrag dann mit der NBA unterschrieben hat und wir eben dann wöchentlich diese Sendung gemacht haben, die ja aber sehr versteckt lief zum Teil. Mhm. Jedenfalls mussten wir natürlich einen Moderator dahinstellen. Und da ich der Einzige war, der so ein Basketball vom Verkehrsschild unterscheiden konnte, weil ich selber Basketball gespielt habe, hieß es dann, dann machst du das. Und so kam es dann, dass wir, damals gab es die McDonald's Open, kannst du dich daran noch wer erinnern? Wow. McDonald's Open in München und das war die Auftaktsendung für Jump Run und dann nahm das Schicksal seinen Lauf.
Ja, also Du auch schon vorher Basketball selber auch gespielt. Wie hoch hast du es geschafft? Welche
Klasse? Ich habe dritte Liga gespielt, also damals hieß das Regionalliga. Mhm. Also es gab eine erste Liga, zweite Liga und dann die Regionalliga. Es gab noch keine Pro A, Pro B und sowas. Ich habe einmal in der zweiten Liga auf der Bank gesessen, aber auch nur, weil es allen wirklich schlecht ging in Göttingen. Und war ansonsten, oh, ich sag mal, so ein Roleplayer in der Regionalliga. Also mein Job war es überwiegend, die meisten Teams hatten auch schon Amerikaner und diesen Amerikanern den Spaß zu nehmen. Also ich habe sehr viel mit dem Knie gearbeitet, aber auch sehr viel dummes Zeug geredet. Und also wenn die Amis unter 20 Punkten blieben, dann hatte ich alles richtig gemacht. Okay. Also 5 Fouls habe ich immer ausgeschöpft, grundsätzlich. Also ich habe nicht ein einziges Mal die Schlusssirene auf dem Feld erlebt. Die 5 Fouls brauchte ich auch, ne, um eben den Spaß zu nehmen. Das ist jetzt, sagen wir mal, eher so in Richtung Winning Ugly. Weiß nicht, kennt ihr diese Biografie von so Tennisspieler? Brett irgendwas. Brett Gilbert, glaube ich, hat eine Biografie geschrieben und die heißt Winning Ugly.
Okay.
Und da hätte ich auch ein Kapitel beisteuern können. Also ich war mittelmäßig talentiert und in der dritten Liga im Grunde schon annähernd überfordert, muss man ehrlich sagen. Aber konnte da mitspielen.
Ja, immerhin hat es ja für eine Moderationsposition bei Sat.1 gereicht.
Genau, ich bin so froh, dass ich nicht Hammerwerfer geworden bin, weißt du, sonst, was wäre ansonsten aus mir geworden?
Aber dann hast du ja auch richtig, also das war ja auch eine Zeit dann, das ist ja dann 93 bis 95 gewesen, wo wirklich, also das war ja eine geile Zeit, irgendwo auch im Umbruch, neue Gesichter haben sich etabliert, Houston Rockets, Orlando Magic, das war ja mit die spannendste, also für mich, also ich bin 79er Jahrgang, ja. War das auch wirklich eine unfassbare Zeit, die, ja. Das war echt, also diese, die jungen Wilden, ich habe
jetzt... Genau. Dallas Frage. Damals auch, ne, mit Jason Kidd und Juwan Howard und so, also es waren wirklich sehr junge, sehr heiße Teams, auch eben Orlando, auch Charlotte, ne, mit dem kleinen Maxi Bogues und dem großen Alonzo Mourning und so, also das war eine tolle Zeit mit sehr eigenen Typen.
Ja. Eigene Typen, das finde ich ein schönes Stichwort. Du hast ja auch auf eine ganz spezielle Art und Weise diese Sendung moderiert. So, also ich habe mir nochmal ein, zwei Sendungen angeguckt, Markus auch. Du hast ja auch immer da echt diesen Comedy-Style mit reingebracht. So.
Ich weiß gar nicht. Also, na ja, wirklich aus Versehen. Das war nie Absicht. Und okay. Auch wenn bei Wikipedia unter meinem Namen steht Comedian, das bin ich natürlich überhaupt nicht. Ne? Also Komiker sind Leute wie, was weiß ich, Bastian Pastewka oder der, Gott hab ihn selig, verstorbene Mirko Nonchef. Leute, die gar nicht anders können, als lustig zu sein. Die stellst du irgendwo hin und Leute lachen. So, das ist bei mir, hoffe ich, nicht der Fall. Aber ich bin ein fröhliches Kerlchen. Und ich finde, Sport sollte Spaß machen. Ne, also ich hab mal Magic Johnson getroffen vor vielen, vielen Jahren, im Nachgang dann dieser Jump-Run-Zeit. Und der sagte dann halt, das Wichtigste beim Basketball ist zu gewinnen. Und das Zweitwichtigste ist, dabei Spaß zu haben. Und das habe ich immer versucht zu beherzigen. Ich finde, Sport sollte keine Religion und keine Wissenschaft sein, sondern Freude machen, sollte Spaß machen. Und deshalb ist es mir schwer gefallen, Moderationen zu machen, die wirklich bierernst den puren Sport bedienen. Das geht im Fußball, weil jeder Bescheid weiß. Aber damals im Basketball, wir mussten ja gucken, dass wir das Publikum ein bisschen aufbohren. Weißt du, also ich meine, es gab nach 1993, nach dem Sieg der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft, gab es 220.000 aktive Basketballer in Deutschland. Nicht mehr. Also es gab 200.000 Leute, die sich nun irgendwie erklärtermaßen für Basketball interessiert haben. Und dann noch so ein paar drumherum. Das reichte aber nicht. Wir brauchten mindestens die doppelte Zuschauerzahl. Und deshalb haben wir immer versucht, es so breit wie möglich zu machen und die Hürden klein zu halten, um Leute, die sich dafür interessieren, nicht zu verschrecken, sondern eben mitzunehmen. Exakt das, was jetzt zum Beispiel die Kameraden bei Ran mit Football machen. Ne? Wir hatten leider kein Internet.
Also ich war zu der Zeit 9, 10 Jahre wo das lief. Ich habe mir heute oder gestern auch nochmal die Folgen, vor allen Dingen die letzte, eure letzte Folge nochmal auf YouTube angeschaut. Also erstmal muss ich sagen, das habt ihr sehr, sehr gut hinbekommen. Hast du denn damals auch schon das Gefühl gehabt, wie gut das ankommt? Also bei den Leuten, die Basketball interessiert war, weil ihr das ja schon auf eine spezielle Art, was man heute so in der Form, außer jetzt, wie du sagst, bei Football schon ein bisschen sieht, gar nicht so oft sieht.
Also wir wussten, dass wir das ganz gut machen, weil der damalige Commissioner David Stern der NBA, den haben wir dann auch mal besucht in New York, haben Interviews und so gemacht und von dem kriegten wir ein unheimlich gutes Feedback. Okay. NBA Entertainment ist ja, neben der NFL ein Medienhaus, das ein unfassbar gutes Produkt abliefert. Also die NBA Entertainment ist eine Riesenshow, NFL macht eine Riesengeschichte und das sind Leute, die sich wirklich sehr intensiv mit der Vermittlung von Sport über Farbfernsehen Gedanken gemacht haben. Und der sagte dann halt, bei ihm wäre es so, man würde am Montag sich immer angucken, was so die eigenen Produkte gemacht haben und wie die ankamen, Montag, Dienstag. Und dann würde man in der NBA-Zentrale in New York damals, würde man immer gucken, was haben die Deutschen gemacht? Weil das wäre doch ein bisschen strange und wäre ein bisschen anders. Und er sagte dann eben, also wir wären, und das fand ich, war das dickste Lob und freut mich heute noch, wir wären das beste Basketballprodukt neben ihrem eigenen und nach ihrem eigenen. Natürlich, selbstverständlich. Aber die mochten uns gerne und fanden das klasse, wie wir das gemacht haben. Und da wussten wir schon, wir sind so einigermaßen auf dem richtigen Weg. Auch wenn, und das ist ja eben furchtbar im Mediengeschäft, die Leute, die das nicht gut finden, immer viel lauter sind als die, die was gut finden. Ne? Du kriegst immer auf die Fresse für irgendwas. Also warum interviewt ihr Wolfgang Job in New York? Ja, weiß ich heute auch nicht mehr, warum eigentlich. Aber die Idee war halt damals, wir sind in New York und besuchen halt ein paar Deutsche und gucken, was sie mit Basketball zu tun haben. So, ne? Also einfach um das Ganze, nicht nur, das sind die New York Knicks, das ist der Madison Square Garden, das ist Patrick Ewing, das ist Charles Oakley. Und bei Charles Oakley haben wir schon gesagt, ja, dann müssen wir jetzt in seine Autowaschanlage. Der hatte nämlich eine Waschanlage damals, aus alten Tagen noch. Also wir haben immer versucht, ein bisschen was noch neben dem zentralen Moment Basketball zu finden. Und das mag ich auch nach wie vor ganz, ganz gerne, wenn das nicht so eindimensional aufgezogen ist.
Ja. Ja, sehr interessant. Also ich finde, auch den Anspruch habt ihr ja voll erfüllt, finde ich. Und aber ich stimme natürlich zu. Also Leute meckern gerne und dafür ist das Internet ja auch erfunden worden heutzutage.
Ja.
Social Media ist ja das Beste und das Schlimmste, was es gibt. Das ist ja wirklich, vielleicht ist das auch gut, dass das damals noch nicht da war.
Ja, hätten wir damals die Möglichkeiten gehabt, durch Social Media was zu machen, hätten wir, glaube ich, mehr Leute noch erreichen können. Ne? Das Problem ist ja immer, mit so einem Nischenprodukt bleibst du schnell in der Blase. Mhm. Und hätten wir damals die Möglichkeiten gehabt, also es gab übrigens natürlich einige, die einen Internetzugang hatten, damals 93, 94 natürlich, die uns dann beraten haben und wo wir gar nicht wussten, wo haben die denn ihre Informationen her? Das kriegen wir dann erst mit. Ach so! Wir haben ja gedacht, der lockt sich ein in den NBA-Computer, bis wir da mitkriegen. Ach nee, es gibt ja dieses Internet und da kannst du natürlich relativ schnell Informationen raussaugen. Auch damals 93 schon. Ne? War ganz lustig. Also ich glaube, uns hätte sehr geholfen. Basketball insgesamt hätte es geholfen, hätten wir damals schon mit dem Internet die Möglichkeiten gehabt, die man heute hat.
War das dann auch der Grund so, dass es nach 2-3 Jahren einfach nicht die große Zielgruppe erreicht hat, dass es dann aufgehört hat? Oder was war?
Das Problem war, dass Fred Kogel, seinerzeit der Programmdirektor, eine Jugendstrecke am Samstag und Sonntagmorgen einführen wollte. Und da gab es dann 3 oder 4 verschiedene Sendungen. 3 von denen kackten total ab. Wir waren das einzige Format, das einigermaßen funktionierte. Also wir hatten Marktanteile von, 8, 9, 10%, ab und zu auch mal zweistellig, wenn irgendwas ganz Besonderes war. Aber ansonsten liefen wir da so ein bisschen im luftleeren Raum. Ne? Also dann wurde 1995 halt überlegt, lohnt es sich, den Vertrag zu verlängern oder bauen wir diesen Samstag und später dann den Sonntagmorgen bauen wir den um. Und die haben sich dafür entschieden, das bleiben zu lassen. Ich weiß, dass Fred Kogel das später bereut hat und gesagt hat, wir hätten da Kontinuität beweisen sollen, wir hätten da dranbleiben sollen. Das hatte das Potenzial, möglicherweise auf einem anderen Sendeplatz was zu werden. Mhm. Es war halt, Jump Run war quotentechnisch kein Misserfolg, aber nicht der Erfolg, den man gerne erwartet hatte.
Mhm. Ja. Wie so oft, ne? Die eine oder andere Sendung wird dann mal nicht weitergemacht. Für Fred Kogel lief es ja okay für ihn. Er kommt für ja durch.
Ich mache mir um Fred keine Sorgen. Nein. Also der kriegt es hin. Genau. Ja.
Bist du denn sonst, beobachtest du Basketball noch im TV? Hast du einen League Pass?
Bin, was die NBA angeht, fange ich in den Playoffs an, mich sehr zu interessieren. Ich habe damals schon, und ich glaube, das ist heute nicht viel anders, die Erfahrung gemacht, reguläre Saison ist gut und schön. Ne? Das ist so, da grillt man mal so langsam an. Aber um die Wurst geht es dann erst in den Playoffs. Und ich fange an, in den Playoffs dann intensiver zu gucken und mich intensiver damit zu beschäftigen. Habe aber jetzt auch keine ganz engen Kontakte mehr. Also ich kenne von den deutschen Jungs da drüben, kenne ich keinen persönlich mehr. Seitdem Nowitzki aufgehört hat, ist also mein persönlicher Kontakt in die NBA eingeschlafen.
Aber den einen oder anderen persönlichen Kontakt, ich meine, du hast ja schon die Möglichkeit, da auch die Leute und die Spieler vor Ort, du warst ja auch, glaube ich, bei dem einen oder anderen Spiel zu treffen und dort dich...
Ja, mit also wir haben wahnsinnig viel Spaß gehabt und vor allen Dingen war es halt so, dass wir als Deutsche damals, 93, 94, 95, relative Exoten waren. Mhm. Und das Schöne war, dass wir als Exoten ernst genommen wurden, weißt du? Also das war jetzt nicht so, was wollt ihr denn? Als wenn jetzt einer von Radio Tirana Albanien zu Bayern München kommt, dann wird der wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, mit irgendwelchen Stars ins Gespräch zu kommen. Damals sind wir nach Orlando gefahren und haben gesagt, ja, wir müssen Penny Hardaway und Shaquille O'Neal interviewen. Und dann haben die gesagt, kein Problem. Ja, das waren dann immer, da hieß dann natürlich immer, you got 5 minutes, 5 minutes, ja. Wurde immer viel länger und es wurde immer einigermaßen lustig, weil die Spaß an uns hatten, weil wir eben so ein bisschen anders waren. Ne? Also in der Kabine nach einem NBA-Spiel stehen dann alle da und fragen dann den Journalisten, du darfst ja in die Kabine, stellen dann im Grunde genommen immer die Standardfragen, sodass die Spieler immer mit ihren Standardantworten durchkommen. Und wir haben damals halt anderes Zeug gefragt. Also was weiß ich, ich kann mich gut daran erinnern, wir waren in der Kabine bei Orlando und haben da gedreht und dann lag Shaquille O'Neal auf seiner Massagebank und dann fiel uns auf, dass er rot lackierte Fußnägel hatte. So, dann haben wir sehr lange über Fußnägel und über Fußpflege und sowas eben auch geredet und ne, was machst du denn mit deinem Körper und wie wichtig ist es dir, wie du aussiehst und bla bla, sowas. Also es ging nicht nur darum, was unternimmst du, um deine Freiwurfschwäche zu verbessern? Weil die Frage hat er 180 Mal beantwortet, ich kann keine Freiwürfe werfen. Ja. Hat er bis zum Ende nicht vernünftig hingekriegt, trotz 1000 Shooting-Doctors und was weiß ich was. Also wir haben immer versucht, so ein bisschen auch einen anderen Aspekt, außer dem sportlichen, den wir natürlich abgedeckt haben. Also es ist ja nicht so, dass wir verschwiegen haben, dass er keine Freiwürfe werfen kann. Es ist ja nicht so, dass wir verschwiegen haben, dass Hack a Shaq das einzig vernünftige Mittel war, um diesen Mann zu stoppen oder so. Aber wir haben eben auch ein bisschen was anderes gemacht und deshalb haben wir oft auch einen anderen Zugang bekommen zu Teams, zu Organisationen, zu Spielern.
Hast du einen so einen absoluten Highlight-Moment, der dir noch so...
Na, ich könnte Millionär sein. Also ich hätte nur eine kurze Sekunde, hätte ich mich fallen lassen müssen, dann wäre ich jetzt ein steinreicher Mann. Ist keine so richtig schöne Geschichte. Reggie Miller, das ist der bei Indiana, ne, also auch Dream Team und Indiana Pacers, der immer so aussah, als hätten sie immer Blutspenden vergessen, weißt du?
Ja. Vor allem aussieht wie seine Schwester.
Hart, oder?
Ja, ja.
Ist das hart? Der sieht aus. Noch schlimmer ist es übrigens die Familie Drexler.
Okay.
Clyde Drexler, die sehen alle gleich aus. Also Mutter, alle Kinder. Nur seine Frau sieht anders aus, aber alle anderen sehen aus wie Clyde Drexler. Hammerhart.
Die Drexlers, ey.
Die Drexlers, ja. Die Drexlers haben, Familie Drexler hat noch einen sehr schönen, oder hatte damals einen sehr schönen Schnellimbiss, gar nicht weit weg von der Halle.
Okay.
Und da sind wir dann auch hin und haben halt schön Burger gegessen und so. und haben uns halt kaputt gelacht, weil die sahen alle aus wie, wie kleine Drexler. also Reggie Miller, das war einer, der mochte uns nicht.
Okay.
Wir waren in der Umkleidekabine vor dem Spiel Pacers bei den Knicks und haben schon vor dem Spiel mit einigen Spielern gesprochen, unter anderem mit The Flying Dutchman Rick Smith, könnt ihr euch an den noch erinnern. Sehr, sehr netter Mann. Und dann bin ich auch zu Reggie Miller und habe mich ganz freundlich vorgestellt und der hat mich bloß kurz angeguckt und hat gesagt, no. Ja, nur ganz kurz, hier, German Television, haha. No. Okay, maybe after the game. Maybe. So, also Spiel war rum, wir wieder in die Kabine rein, wieder mit allen möglichen Leuten geredet, ich wieder zu Reggie Miller, hello, it's me again. No. Ich sage, warum denn nicht? Because I said no. Is there a reason, habe ich gefragt. No. Und dann hat der Kameramann gesagt, if you ask him, just because I'm white, dann schallert der dir eine, du legst dich hin und bist reich. Ich habe das alles auf Video. Habe ich natürlich nicht gemacht. Aber es wurde hinterher erzählt, dass Reggie Miller eben zum Teil wirklich, es gibt eben natürlich Rassismus in der NBA und der geht wie überall in den USA meistens zulasten der Schwarzen. Und so gibt es natürlich auch ein paar Schwarze, die auf Weiße unter Umständen gar keinen Bock hatten. Und ein weißer Deutscher, ja, was will der jetzt? Also der hatte einfach keinen Bock auf mich. Was okay ist, aber wie gesagt, hätte ich diesen Satz gesagt, just because I'm white, der hätte mir so eine gefackelt und hallihallo. Nie wieder also, arbeiten.
Ein weißer Holländer geht, wenn man den im eigenen Team hat, offensichtlich.
Ja, du, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Der mochte mich nicht, aber der Kameramann sagte halt, Jeff, unser wunderbarer Kameramann aus New York, der sagte halt, wenn du ihn jetzt fragst, just because I'm white, you're gonna be rich.
Okay.
Because I tape it.
Ich finde, die Geschichte passt gut zu Reggie Miller, muss ich sagen.
Also, ja, einfach voll Stinkstiefel, der Typ. Ja. Also habe ich auch von anderen dann gehört, weil ich mich natürlich gewundert habe. Alle waren immer echt wirklich extrem zuvorkommend und nett und kooperativ. Aber der war nun auch zu anderen, habe ich dann später gehört, sehr großer Stinkstiefel.
Okay, komisch. Also ja. Wenn man ihn jetzt so beim Fernsehen sieht, kommt er irgendwie sympathisch
rüber. Geläutert. Gut. Ja, du, vielleicht hat er auch einen schlechten Tag, mittags was Falsches gegessen, was weiß ich.
Kann die Trading Card Preise gehen nach unten jetzt in diesem. kann er vergessen.
Ja. Nein, aber wir haben sehr viel Spaß gehabt in der Zeit mit ganz vielen Leuten. Scottie Pippen hat mal hier in Köln einen Freiplatz eingeweiht mit Nike und die mich dann engagiert haben, damit einer muss ja mit dem reden. Und das war auch einfach ein herrlicher Kerl so viele wirklich nette Leute, John Starks, Hakeem Olajuwon, also Menschen, an die ich wirklich wahnsinnig gerne zurückdenke, weil die damals halt komplett kapiert hatten und das dauerte in der Bundesliga, in der Fußball-Bundesliga eine ganze Zeit lang, mein Haus, meine Frau, meine Freundin, mein Auto, alles wäre kleiner und hässlicher, wenn es nicht Medien gäbe. Mhm. Und deshalb hatten die damals schon ein eher partnerschaftliches Verhältnis. Die wussten halt, ja, die Pfeife überträgt das nach Deutschland, dann wird da mein Trikot vielleicht gekauft, dann werden Mützen verkauft. David Stern hat ja gesagt, also er gibt erst Ruhe, wenn jeder in China eine NBA-Mütze hat. Hat er nicht ganz geschafft. Aber die haben das halt verstanden, dass der Journalist und die Journalistin ihnen helfen, ne? Und nicht Gegner sind. Und so wie wir drauf waren, waren wir ja eh fast eine Promotion-Abteilung. Also wir haben ja natürlich das Produkt so schön wie möglich dargestellt.
Ja. Hast du auch
das
so?
War, sorry. Ja, und das war toll einfach, dass das eine Zeit war, in der ich erlebt habe, dass eben Profisport auch kooperativ ausgehen kann zwischen Medien und Sportlern. Ne? In der Bundesliga war das noch ein bisschen kleiner damals, hat sich dann aber auch so entwickelt.
Hm. Kann man besser geworden, würde ich sagen.
Ja, in jedem Fall. Klar, klar. Also genauso stromlinienförmig, ne, wie und genauso weichgespült, wie das zum Teil auch in der NBA war. Klar, ne? Mediatraining, Interviewschulung führt irgendwann zum ziemlichen Blabla. Also Dafür müssen wir uns auf das nächste Spiel konzentrieren. Wir denken von Spiel zu Spiel, wenn wir hinten sicher stehen, bla. Ne? Also man kennt das ja alles. Und deshalb kannte ich das auch ein bisschen schon aus der NBA, weil da hieß es dann halt, Coach told us to play hard, put some pressure on the ball und so. Ne? Es war auch natürlich ein Floskelgewitter, aber kooperativer.
Okay.
Ja. Wobei, wenn es dann einfach mal so in der Bundesliga, auch in der NBA, wenn es dann mal einen Typen gibt, der halt auch mal ein bisschen konträr nicht die Medienschule komplett abhakt, das macht ja auch nicht jeder, aber wenn es dann mal einer macht, der steht ja dann auch oftmals erstmal ein bisschen in der Zeitung oder in den Medien. Ne?
Ja. Klar. Du, also ich weiß nicht, wie ich mich verhalten würde, wenn ich jetzt ein Fußball-Bundesligaspieler wäre, ob ich nicht auch mir gelegentlich überlegen würde, ach, komm, bevor du jetzt dein Herz auf der Zunge trägst, schluck's lieber runter und sag, morgen geht's weiter, der nächste Gegner ist der schwerste und das Spiel dauert 90 Minuten.
Das finde ich gut, das schreibe ich mir auf. Das ist nicht schlecht.
Ich glaube, das kann was werden, ja.
Ja, ne? Wir sind ja jetzt hier ein lustiger, sympathischer Trading Card Podcast am Ende des Tages.
Ja.
Hast du irgendeine Beziehung zum Sammeln zu Trading Cards gehabt? Hast du das auf der Uhr gehabt damals?
Ich habe das auf der Uhr gehabt. Ich habe auch 93, 94, weil Upper Deck damals ein Kooperationspartner von Sat1 und von Jump Run war, ein Album gehabt, habe auch Karten damals überwiegend geschenkt gekriegt, aber auch ein paar gekauft. Und habe das dann aber irgendwann wieder vernachlässigt, sagen wir mal. Ne? Also als dann Jump Run aufhörte, hatte ich sowieso ein Jahr total schlechte Laune, weil ich das nicht verstanden habe so richtig und war echt auch ein bisschen geknickt. Habe ja dann auch bei Sat1 aufgehört, um 97 dann zurückzukommen, aber war erstmal echt traurig, weil das unheimlich Spaß gemacht hat und weil da auch mein Herz dran hing und so. Das war doof, dass es aufhörte. Und habe aber zumindest noch eine eigene Trading Card.
Ja, also das ist
von Upper Deck, wo vorne meine Fresse drauf ist und hinten dummes Zeug steht.
Was steht hinten drauf?
Warte, ich muss die Brille aufsetzen. Das kriege ich gar nicht hin hier. Hinten steht drauf Größe, sachlich richtig, Gewicht. Oh, guck mal, 85 Kilo damals. Ja,
Modeltyp.
Das war bestimmt damals schon gelogen. Geburtstag. Guck mal hier, dann hüpfte als Center bei der BG 74 Göttingen Regionalliga rum. Interessierte sich schon für Basketball, als das Tote Meer noch nicht mal krank war. Also da stehen einfach so ein paar persönliche Geschichten, mit denen ich jetzt nicht langweilen will. Es hört auf mit glaubt an das Gute im Ball. Und das hat sich nicht geändert.
Wahnsinn.
Stark. Eine eigene Trading Card, ey.
Ich schicke euch einfach ein paar zu. Ich habe nämlich noch welche.
Ja, sehr gerne.
Du, also, wenn du das machst und wenn wir die dann verlosen dürfen.
Ja, klar.
Also dann.
Ich habe nämlich gerade noch welche gefunden, von denen ich dachte, die gäbe es gar nicht mehr. Aber es gibt sie noch. Ich schicke euch ein paar zu.
Und wir schicken dir auch ein paar Trading Cards nämlich zu.
Oh ja.
Da wirst du nochmal mit den Ohren schlackern. Ganz was Feines.
Sag mal einen Namen.
Welche Spieler meinst du?
Ja, wer war für euch denn damals eine Granate?
Also, wenn ich fange einfach mal an, ich bin ja der Kleinere. Michael Jordan, also ich bin ja
klar, wirklich
aus der Generation, wo gefühlt auch jedes Bulls-Spiel übertragen wurde. So. Mhm. Ich habe noch so 92 Vox Dream Teams, hast du gerade schon angesprochen.
Ja.
Da erinnere ich mich auf einen braunen Scheißfernseher, dann geguckt irgendwie im Kinderzimmer und gefühlt war das so, okay, Michael Jordan, der ist es jetzt. Mhm. Und ich habe die anderen so wahrgenommen, aber ich war ganz klar.
Michael Jordan. Ja, das Dumme ist ja, Sat1 kaufte die Rechte, auch wegen dieser großen Rivalität, Jordan, Barkley, was wird daraus so. Und dann tritt der zurück. Also wir haben ja angefangen 1993 im Oktober und ich glaube im September ist er zurückgetreten. Wir haben uns natürlich derartig gegenseitig in den Arsch getreten und am liebsten ihm. Grausam, wie konnte der das machen? Ne? Ja. Es war eine Unverschämtheit.
Ja.
Bis heute bin ich ihm sehr böse.
Deswegen. Ja, ich glaube auch, deswegen lässt er sich selten in Deutschland noch blicken. Ist auch Angst dabei bei dem.
Ja, wobei, also mit Jordan habe ich auch noch eine sehr schöne Erinnerung, weil wir bei seinem Abschiedsspiel waren, beziehungsweise bei seiner Abschiedsgala. Mhm. Da war ja nur das Who is Who des Basketballs und das war live auf NBC und ein riesen Theater damals. Und wir haben uns ja nichts geschissen. Wir sind nachmittags schon mal in die Halle rein. Man muss immer nur gucken, es ist alles verriegelt und verrammelt, aber es gibt immer einen Zugang. Irgendwas übersehen die Amerikaner fast immer. Mhm. Und so standen wir also bei der Generalprobe nachmittags da in der Halle und dann kam einer auf uns zu und hat gesagt, was wollt ihr denn jetzt eigentlich hier? Und dann haben wir gesagt, ja, German Television, haha. Und dann sagte er, ihr müsst sofort hier raus. Dann haben wir mit ihm angefangen zu diskutieren und dann, in dem Augenblick, kam His Ernest von hinten durch die Tür. Und dann wollte er jetzt natürlich kein Theater mit uns haben und sagt zu uns so, okay, you stay. Wenn ihr ihn ansprecht, nehme ich euch alle Akkreditierungen weg. Ich mache euch fertig. Ich lasse euch erschießen, im Grunde genommen. Ne? Wie gesagt, nee, wir reden nicht mit dem und so. Und dann kam der an uns vorbei und blieb dann stehen und quatschte uns an und sagte dann, wer seid ihr denn eigentlich und so? Ja, German Television, Deutschland, Und ging dann weiter. Ne? Henrik Rödel hat er noch gesagt. Henrik Rödel.
Wirklich?
Okay. Ja, weil Henrik Rödel war ja auf seinem College.
Stimmt.
North Carolina. Und Henrik Rödel gewann ja auch einen Ring mit North Carolina, genauso wie Jordan. Mhm. Und deshalb kannte Jordan Henrik Rödel.
Okay.
Henrik Rödel. Und die spielten 92 auch nochmal gegeneinander. Also deshalb hat er ihn noch auf dem Schirm und trabte dann aber lachend weg. Ne? Und dann kam dieser Security-Typ wieder an und hat gesagt, so, aber jetzt wäre es dann doch Zeit zu gehen. Ne?
Dann hat er Michael Jordan alle Akkreditierungen abgenommen und gesagt, ich habe gesagt, die nicht ansprechen.
Ich habe gesagt, red nicht mit den Deutschen. Nee, also das war dann ein sehr lustiger Abend, weil da eben dann diese ganzen Bill Russells und Larry Birds und Magic Johnsons und bis auf Wilt the Steel Chamberlain waren sie alle da. Und das war eine große Gala, ein großer Spaß.
Ja, bei mir ist es Stockton tatsächlich. Ich war jetzt ja nicht, war mehr so im Fußball. Basketball war so ein bisschen der Lifestyle, der mich begleitet hat in den Jahren. Aber bei mir ist Stockton einfach am meisten im Kopf geblieben und Patrick Ewing. So, es waren so die bei mir am meisten geblieben sind. Wer ist es denn, von wem würdest du dich denn freuen, von wem du eine Karte bekommst? Gibt es da ein, zwei Spieler, wo du sagst?
Sag nicht Henrik Rödel.
Nie in die NBA geschafft. Mit wem ich wirklich viel Spaß hatte. Klar, Stockton. John Starks war wahnsinnig lustig. Mhm. Maxi Bogues mochte ich sehr, sehr gerne. Mhm.
Gerade Geburtstag gehabt übrigens.
Ja.
Ja, gestern oder so, glaube ich, ja.
Ja, okay. Maxi Bogues war, also diese Charlotte-Jungs waren ja eh sehr amüsant, ne? Jalen Rose, ich weiß nicht, ob ihr euch an den noch erinnern könnt.
Einer der überragendsten Typen, geiler Podcast auch. Jalen und Jacoby mit einem ESPN-Kollegen haben die einen Podcast zusammen, Jalen Rose und er.
Okay.
Der war ja vorher da bei Bill Simmons.
Macht
ihr wahrscheinlich was, ne?
Ja, ja.
Grandland und so, diese ganze Ecke. Und da war Jalen Rose ja schon irgendwie mit dabei. Und der hat einen geilen Podcast.
Aha.
Mit David Jacoby zusammen. Ist wirklich sehr interessant. So mit bisschen Hip-Hop-Ausflüge immer, was ja so ein Jalen Rose-Ding ist. Kommt unfassbar sympathisch rüber auch.
Also, ja, super Typ. Und ich habe mal gegen Jalen Rose einen 3-Punkte-Wettbewerb gewonnen.
Jetzt wirklich?
Wenn ich mir darauf was einbilden würde, müsste irgendwer mit dem Baseballschläger kommen und mir ins Kreuz hauen. Nee, weil das war eine Veranstaltung von Adidas seinerzeit in Stuttgart, glaube ich. Und Jalen Rose war halt einer aus der Fab Five, Michigan, Chris Webber und so weiter. Und dann hieß es halt, ja, Jalen Rose muss jetzt aber auch mal zeigen, dass er Basketball spielen kann. Mhm. So, und dann musste der gegen mich einen Dreier-Contest machen und war super eingerostet. Das war gerade Sommerpause. Der hatte wirklich keinen Ball angefasst, glaube ich. Und wollte auch überhaupt nichts damit zu tun haben und verhagelte ein Ding nach dem anderen. Das war sensationell, wo man wirklich dachte, ey, du spielst NBA. Na, aber er hat ja dann hinterher bewiesen, dass er das kann. War ja noch bei den Bulls und Pacers, glaube ich, ne, und so. Ja. Damals war er gerade frisch gedraftet bei den Nuggets.
Denver, genau, ja.
Muss 94 oder so gewesen sein, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja. Also den fand ich irrsinnig nett. Ganz, ganz toller Typ.
Aber auch Denver auch zu der Zeit, auch zu deiner Jump-Run-Zeit, geiles Team. Also,
ja, genau, super Team. Mit dem Großartigen.
Ja, Wahnsinn. Dumbo.
Die Kimbe. Der war großartig.
Also
Wie hieß denn der so eine leicht autistische...
Mahmoud Abdul-Raouf.
Mahmoud Abdul-Raouf. Ja. Großer Typ.
Da gab es übrigens mal eine sehr interessante, ich glaube sogar eine ZDF-Doku über den, über seinen Tick, den der hat.
Ja, ja. Er hat ganz viele gehabt.
Also wie oft er sich dann die Schnürsenkel zubinden musste, und dadurch halt so ein guter Freiwurfschütze wurde, weil er einen bestimmten Sound haben musste, wenn der Ball durchs Netz gegangen ist oder irgendwie sowas. Ne?
Exakt, es reichte nicht, dass der Ball da ohne Ringberührung reinfällt, sondern das musste ein bestimmtes Geräusch sein.
Ja.
Und es musste machen und nicht schuh. Ne? Sondern es musste ein exakter Sound sein. Vorher hat er nicht aufgehört zu werfen. Das dauerte manchmal auch.
Geile Geschichten zu der Zeit. Also.
Ja. Wahrscheinlich gibt es auch heute noch geile Geschichten, die kommen nicht mehr raus, weißt du?
Ja. Also es gibt
oder
heute
weniger.
Wir gucken ja viel tatsächlich noch. Und es gibt auch heute noch geile Leute. Gestern Nacht hat Klay Thompson ja sein Comeback quasi feiert, der irgendwie fast zweieinhalb Jahre ausgefallen war mit schwerer Verletzung und so. Mm. Das ist schon noch so ein Typ, wo du denkst, ey, lustig, kommt mal mit so einem Will Ferrell Outfit an und so.
Genau.
Also,
es ist natürlich. Du, also früher war gar nichts besser. Es war einfach nur früher. Und es gibt heute natürlich genauso geile Typen, mit Sicherheit. Ich vermute halt einfach nur, dass mehr abgeschottet, mehr kontrolliert, mehr zensiert wird, weil einfach das Risiko durch Social Media und durch eine viel größere Verbreitung, es ist einfach gefährlicher, ein bisschen crazy zu sein zum Beispiel. Es ist einfach gefährlicher, mal über den Zappen zu hauen. Ja. Und es gibt, glaube ich, auch, also weiß ich nicht, so einer wie Luka Doncic, den habe ich nie kennengelernt, den würde ich gerne mal kennenlernen, weil das ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Mhm. Solche Jungs, die müssen halt unglaublich aufpassen, was sie sagen, was sie tun, ne? In alle Richtungen. Ja.
Also du hast eine eigene Trading Card. Bei Luka Doncic ist ja rausgekommen, dass die Mutter teilweise Trading Cards für den unterschrieben hat, die dann als Original-Signature-Autogramme rausgekommen sind.
Ich möchte nicht wissen, wie viele das sind.
Ja.
Also, oder der Bruder oder irgendwer.
Sag das nicht.
Nein, ich kann es mir vorstellen. Ich glaube, die meisten werden es sehr ernst nehmen. Und gerade bei Trading Cards ist es natürlich so, die unterschreiben ja auch nicht gerne auf Trading Cards. Also ich kann mich daran erinnern, dass sie damals gesagt haben, Trading Cards unterschreibe ich nicht so gerne, weil die werden wertvoll. Ne? Das gibt Geld. Also so auf einen Schmierzettel irgendwie den kleinen Magic draufschreiben, kein Problem. Aber auf eine Trading Card, ungern eher. Ne? Weil sie wussten, das ist ein Markt und das gibt Geld und da macht jemand Geld mit. Deshalb unterschrieben die, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, auf Trading Cards wirklich nur, wenn es nicht anders ging. Also wenn irgendeiner ankam und der war jetzt halt der Schwibschwager vom Clubeigner, so, ne? Mhm. Dann wurde mal unterschrieben. Aber ansonsten Trading Cards unterschreiben war schwierig.
Ja. Hat sich ausgezahlt.
Ja, genau. Also ich glaube wirklich, macht man nicht gern. Ja.
Wo findet man einen Lou Richter heutzutage? Was hast du auf Agenda?
Ich habe ja noch mal was ganz anderes gemacht, jetzt spaßeshalber. Also nachdem ich habe so Mitte 2015 nicht mehr so furchtbar viel im Fernsehen gemacht und ein kleines Startup gegründet. Ticker hieß das, TICR geschrieben. Wir wollten damals Fußball-Ticker für jedermann verfügbar machen, so wie es auch ein Profiverein macht. Und das haben wir leider nicht groß gekriegt, haben das 2018 in eine Tonne treten müssen, weil was Reichweite und Sichtbarkeit anging, wir einfach nicht groß genug wurden. Und dann habe ich nochmal was ganz anderes gemacht, nämlich eine Ausbildung zum Mediator. Okay. Weiß nicht, ob euch das was sagt. Mediation, Vermittlung im Konflikt. Mhm. Also ne, Mediator ist menschenbehilflich, ja, eine einvernehmliche Lösung im Konflikt zu finden, ohne dass er sie selber vorgibt. Ne? Ist halt nur, begleitet den Prozess und so. Ja. Die Ausbildung habe ich gemacht, dann kam Corona, sodass ich relativ wenig Berufserfahrung bisher sammeln konnte. habe aber dafür einen Vortrag ausgearbeitet, der heißt, ihr könnt mich mal.
Okay.
Gerne haben. Und dieses gerne steht halt für eine bestimmte Herangehensweise, für eine bestimmte Methode, wie wir Konflikte angehen können. Und diesen Vortrag halte ich sehr gerne gegen ein kleines Entgelt.
Okay. Interessant. Finde ich, also, ja. Finde ich auch, ich finde Mediatoren ganz, ganz wichtige Position, ehrlich gesagt. Also A, bin ich Scheidungskind. Also da kann ich schon mal was davon erzählen. Und ja, ich war halt lange Künstlermanager.
Ah, okay.
Unter anderem von Sammy Deluxe. Und von Bill und Tom Kaulitz.
Sammy Deluxe werde ich nie vergessen. Wir haben ja noch mal, wir haben ja noch mal dann von 2000 bis 2003 Basketball versucht, größer zu machen in Deutschland mit der S. Oliver Basketball-Bundesliga in Sat.1. Mhm. Und da waren wir dann bei irgendeinem All-Star-Game damals, ich glaube in Berlin war das oder was, und da war ich dann in so einer Loge und da saß dann Sammy Deluxe und bastelte sich sehr schön einen kleinen Joint und paffte den da auch weg. Also ja, es wurde noch öffentlich mehr geraucht, damals 2000 oder so. Mhm. Aber er hat dann eben auch sich einen schönen Joint gebastelt, so einen kleinen, und stickte den dann da eben weg. Und da dachte ich mir, Respekt, junger Mann, das bringt auch nicht jeder. Sammy Deluxe, ah, den hast du gemanagt, toll.
Genau, den habe ich gemanagt und dann bin ich zu Tokyo Hotel quasi zu Bill und Tom Kaulitz gewechselt, was man halt so macht. Ne? Mhm.
Genau. Und die kiffen auch.
Und, möchte ich jetzt hier nicht mich zu äußern. Also ja. Also, bitte darum, Rockstar ist Rockstar. Ne?
Mit Heidi einen durchziehen.
Ja.
Auch nicht schlecht.
Nehmen und genommen werden, mein Freund. Das ist das Leben.
Wie die den jeden Morgen durch die Matratze schreddert, da möchte ich nicht dabei sein.
Ach, gute Zeiten, muss ich sagen. Nee, ja, und ne? Deswegen weiß ich, dass diese man ist natürlich nicht offiziell Mediator, aber du bist halt irgendwas zwischen Zivildienstleistendem und Anwalt. So, ne?
Und also sehr viele Anwälte machen eine Mediationsausbildung, weil... warum eigentlich? Weil sie sich praktisch ins eigene Fleisch schneiden, denn man könnte natürlich auf dem Klagewege und ne, also mit brutaler Orientierung am Kampf und wir setzen uns durch, wahrscheinlich mehr Geld verdienen. Aber es geht halt sehr viel schneller. Ganz oft ist bei Mediationszeit halt wirklich so, dass innerhalb von 2-3 Sitzungen, manchmal sogar noch weniger, klar gemacht werden kann, ihr habt halt nicht zugehört. Ihr habt euch miteinander nicht zugehört. Ihr habt einfach Vorurteilen gehorcht, ohne die mal zu überprüfen. Und ganz schnell gibt es Sachen, die man klären und lösen kann, ohne dass das ein Riesending ist. Also es gab mal einen Riesenstreit zwischen E.ON und RWE. Mhm. Und da waren die Anwälte alle aber schon ne, im Schießgraben und hatten schon alles in Position gebracht. Und dann sagte einer, lass doch nochmal mit einer Mediation versuchen. Und dann kamen die Vorstandsvorsitzenden und ihre Adjutanten kamen dann zusammen. Und relativ schnell war die Geschichte geklärt, ohne dass es zu einem Rechtsstreit gab. Mhm. Ne? Und ich bin sehr sicher, dass Mediation in den nächsten Jahren in Deutschland kein Siegeszug antreten wird, aber einfach an Popularität und an Zustimmung gewinnen wird, weil es einfach bestimmte Streitigkeiten sehr viel schneller aus der Welt schaffen kann, als das auf dem Klagewege passieren könnte.
Mhm. Ich glaube auch mehr als vorher. Also gerade jetzt irgendwie auch zu der Zeit, glaube ich, so einen Weg wieder zusammenzufinden, egal in welchem Thema, kann das durchaus helfen.
Klar, ja, klar, klar. Also ich meine, guck dir das an, was in den USA passiert und wir sind ja auch auf einem schlechten Weg durchaus, dass Menschen einfach überhaupt gar nicht mehr miteinander ins Gespräch kommen. Ne? Ja. Da gibt es so versteinerte Positionen und so eine Abneigung bis hin halt zum Hass, sich zuzuwenden und sich eben mal zusammenzusetzen und nicht nur auseinanderzusetzen, sondern ne, sich eben mal zuzuhören, einfach mal zu gucken, sag mal, was willst du denn? Ein bisschen rücksichtsvoller miteinander umzugehen, im besten Sinne des Wortes. All sowas brauchen wir dringend und ich glaube, Mediation kann da einen großen Beitrag leisten.
Mhm.
Hut ab, muss ich wirklich sagen. Also, Chapeau.
Ja, mal gucken, was jetzt passiert. Also, dieser Vortrag macht mir Spaß. Mal gucken, wie weit ich komme. Ich bin ja kein Wissenschaftler, weißt du. Auch da ist es so, ich vermittle das, was ich gut finde. So wie ich das damals beim Basketball auch gemacht habe. Es gibt Sachen, die finde ich gut. Und wenn ich das vermitteln kann und wenn ich anderen damit in irgendeiner Form einen Informationswert liefern kann oder auch nur einen Spaß liefern kann, ja, dann ist doch gut. Und darum geht es.
Aber ich muss wirklich sagen, das kommt sehr ehrlich und sehr authentisch. Und das kam damals schon alles sehr ehrlich und authentisch rüber. Und auch das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, finde ich einfach, das passt irgendwie. Und ich nehme es dir ab.
Dankeschön. Warum soll ich lügen?
Und ich kenne genug Patienten. Also wirklich.
Ja, auch gerade im Sport. Du, auch gerade im Sport ist es innerhalb von Mannschaften, innerhalb von Sportdirektor und Trainer, die halt nicht miteinander reden. Ich bin gespannt, was jetzt VfL Wolfsburg und Kofeld, was da demnächst passiert. Und ja, auch gerade alte, verdiente Spieler und jüngere Spieler, man muss sich halt miteinander in einem Team irgendwie füreinander engagieren, sonst wird's nichts. Ne? Gegeneinander heißt, wir verlieren, miteinander heißt, wir können Unentschieden schaffen und füreinander erhöht die Siegchance enorm. Und dieses Füreinander in der Mannschaft zu etablieren, ist eine große Aufgabe. Leute wie Phil Jackson, wie Pat Riley in der NBA haben das exzeptionell hingekriegt. Ne? Also die Bulls ohne Phil Jackson, klar, Michael Jordan, Scottie Pippen, Rodman, Kukoc, alles klar. Aber dieser Phil Jackson, wie der mediiert hat, wie der seine Mannschaft klargezogen hat, wie er denen neue Impulse gegeben hat, das, also eben auch intellektuell andere Impulse gegeben hat, ne? Das war eine Riesenleistung.
Du, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Also,
ja, sehr gerne.
Wir wissen das sehr zu schätzen.
Macht doch Spaß, mit euch zu schwätzen und so ein bisschen in den alten Wunden rumzufühlen.
Also, du hast auf jeden Fall auch bei anderen Wunden hinterlassen, das kann ich dir sagen, in der Szene.
Freut mich. Freut mich sehr.
Vielen, vielen Dank dafür. Danke für deine Zeit. Karten ist versprochen und wird natürlich eingehalten.
Ja, du sagst mir dann die Adresse, ich schicke dir schicke euch ein paar von denen.
Und wir schicken dir auch ein Care-Paket.
Ja, genau. Und kein Marzipan, habe ich genug gehabt.
Ja, okay. Und dann haben wir einen neuen Prominenten im Hobby dann gewinnen können wieder. Du bist zurück, jetzt offiziell im Trading Card Game.
Okay, ja. Vielleicht fange ich wieder an. Oder vielleicht fange ich an zu sammeln. Ja, mal gucken.
Ist eine Geldanlage. Da können dir ein paar
Leute. Ist es, ne? Was ist denn eigentlich mit diesen NFTs? Guck mal, wenn wir jetzt mal sprechen. NFTs. Was ist das? Nein, also was es ist, weiß ich so einigermaßen, aber das wird ja im Trading-Card-Bereich ein dickes Ding, oder?
Ja, Kunst und Trading-Cards, also Trading-Cards, so eine Firma wie Topps zum Beispiel, die legen ja auch eigene NFTs auf, die machen limitierte digitale Karten und alles Mögliche. Doch, das funktioniert da auch richtig gut. Also das Interessante ist, glaube ich, da wirklich, dass wenn man selber der Creator von so einer Karte ist, ne, durch diesen Wiederverkauf, dass du immer wieder mit abcashen kannst. Also du kriegst halt immer wieder Geld, wenn die Karte weiterverkauft wird, als derjenige, der sie erschaffen hat, sozusagen.
Okay. Kann ich denn jetzt eine Dennis Kortüm-Karte aufsetzen?
Ja.
Mach mal schnell einen Screenshot.
Lass dein Gefühl einen freien Lauf. Markus kauft die. Okay. Für einen horrenden Preis.
Natürlich. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut.
Vielen Dank. Markus, möchtest du noch was sagen?
Nee, ich wollte mich auch bedanken. Vielen, vielen Dank. Falls du einsteigst, melde dich gern jederzeit oder wieder einsteigst im Hobby. Ja. Dann
sehr gerne. Ja, vielen Dank.
Ja. Das Beginnerpaket lassen wir dir zukommen.
Okay. Vielen Dank für eine gemütliche, guck mal, das ist mehr als eine Dreiviertelstunde jetzt schon. Ne? Mehr als eine Halbzeit kann ich eigentlich gar nicht. Also normalerweise breche ich nach 45 Minuten zusammen.
Bist du überlegt hinausgewachsen jetzt gerade.
Ja, Wahnsinn.
Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Danke euch. Alles Gute. Tschüss.
Ciao.